Für die, die sich noch ein bisschen wundern, wir haben den Ablauf, hatten wir schon gesagt, ein bisschen angepasst und wir machen ja immer ein bisschen Pause beim Mittagessen. Dann haben wir gemeinsam das Mittagessen, machen erst die Hauptmahlzeit und dann haben wir eine kleine Pause vor dem Nachtisch. Da werde ich das nochmal erklären, was die Beweggründe dazu sind. Und also wenn du dazu Fragen hast, schau darauf, sonst kannst du auch gerne nochmal ansprechen. Wir haben uns das überlegt, aber ich will jetzt nicht die Zeit nehmen, sondern ich will, dass wir jetzt in Gottes Wort schauen. Und daraus sehen. Und vielleicht bist du ein wenig enttäuscht gewesen und sagst, Gottes Plan im Alten Testament, da sind ja so viele Geschichten, die wir kennen, aber ich habe doch meine Situation, ich habe doch meine Umstände. Wie hilft mir das? Du bist nicht gekommen, um Geschichtsunterricht zu bekommen, sondern Antworten auf deine Fragen. Und Gott hat uns seine Antworten in der Schrift gegeben. All die Anleitungen, die wir brauchen. Nicht als ein Lexikon, wo du nach deinem Namen einfach aufschlagen kannst und sagen kannst, okay, das ist alles, was Gisela wissen muss. Das ist alles, was Thomas wissen muss. Ne? Sondern er hat es uns in Geschichtsform gegeben. Nicht als persönliche, direkte Anleitung, Volker, das musst du tun, sondern als die Absicht von ihm. Und deswegen wollen wir das auch einmal der Reihe nach betrachten. Wir haben letzte Woche, wenn du dabei warst, einen Überblick gemacht über das komplette Alte Testament. Heute machen wir langsamer und machen den Anfang davon, nämlich die Schöpfung, in den ersten zwei Kapiteln. Und fangen dann auch an, Gott hat von Anfang an einen Plan. Die Bibel, wenn du die erste Seite in 1. Mose 1, Vers 1 aufschlägst, fängt es an mit den Worten, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Nun, das setzt die Existenz Gottes voraus. Im Anfang schuf Gott, was von vielen Menschen heutzutage ja stark angezweifelt wird. Für viele ist das zu spekulativ, weil sie Gott nicht sehen können. Aber das haben wir bei anderen Sachen auch. Wir sitzen hier in einem Gebäude und ich habe den Erbauer nie kennengelernt. Aber ich gehe stark davon aus, dass es einen gab. Keiner ist heute Morgen hier reingekommen, hat sich das Gebäude angeschaut und hat gesagt, ich tippe auf 2,5 Millionen Jahre, dass sich dieses Gebäude von selbst entwickelt hat. Also wir gehen, wenn etwas existiert, davon aus, dass das irgendwie eine Ursache haben muss. Und die Existenz von allem zu erklären, wir lassen uns da manchmal so in die Enge drücken, wenn du Christ bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, dass wir dann sagen, ja, wir müssen eine Erklärung liefern. Aber alle müssen eine Erklärung liefern, warum sie von ihrer Sicht überzeugt sind. Ja, das heißt, auch jemand, der sagt, ja, ich glaube, dass kein Gott dabei involviert ist, auch der muss eine Erklärung liefern. Ja, wie ist es dann zustande gekommen? Sie behaupten dann entweder, dass das Universum schon ewig existiert hat oder dass es mit einem Urknall irgendwie angefangen hat, wobei sie auch nicht erklären können, woher kamen all die Teile, damit es diesen Urknall überhaupt geben konnte. Allerdings, die ganze Schöpfung verweist auf Intelligenz und Information. Und das passt haargenau mit dieser Beschreibung hier. Im Anfang schuf Gott, der Intelligenz hat, der Information hat und dieses dann kommunizieren kann. Und er tut das, wir kommen dazu in den folgenden Versen, indem er spricht, indem er kommuniziert. Und er hat diese Autorität, so zu reden und dass dann auch das Entsprechende passiert, was er sagt. Aber wir sehen das überall drin, dass es geplant ist, dass es nicht irgendein wirres Chaos ist. Und Information, besonders mit der Entwicklung oder mit der Entdeckung von der DNA, das sind ja einfach verschlüsselte Informationen. Und ich weiß, einige von euch arbeiten auch als Programmierer und in der Informatik. Und ja, da hast du Informationen und du gehst nie davon aus. Also ich gucke mir manchmal die Zahlen an und sage, naja, das kann auch irgendwie jemand mit den ganzen Nullen und Einsen einfach so eingehackt haben. Und ja, immer so. Aber wenn da tatsächlich nachher ein Programm rauskommt, das funktioniert, dann sagst du, dann war das nicht einfach so willkürlich und plötzlich haben wir da eine Maschine stehen, die etwas produzieren kann. Sondern da war Intelligenz dahinter und es wird geprüft und es muss funktionieren. Und so sehen wir, dass wo es läuft, da ist diese Intelligenz dahinter. Und es ist alles genau aufeinander abgestimmt, sodass Leben überhaupt möglich ist. Man nennt das im Fachbegriff häufig Feintuning. Dass Naturgesetze und Konstanten wie Lichtgeschwindigkeit, Erdanziehungskraft und so, dass die so aufeinander abgestimmt sind, dass ein Leben hier auf der Erde überhaupt möglich ist. Es ist daher sinnvoll anzunehmen, dass ein intelligenter Schöpfer die Welt, den Kosmos, geschaffen hat. Und wir lesen dazu Hebräer 11, Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und viele gebrauchen genau das und sagen, ja, das ist euer Problem. Durch Glauben, wir machen es einfach blind und glauben das einfach und schauen nicht auf die Fakten. Aber das ist nicht, was gemeint ist. Wenn jemand etwas anderes annimmt, sagen wir, dass eben alles aus nichts entstanden ist, dann ist das auch aus Glauben. Also der Unterschied ist nicht, der eine glaubt, der andere glaubt nicht, sondern der Unterschied ist das Objekt des Glaubens. Die Frage ist, an wen oder was glaubst du? Glaubst du an puren Zufall? Glaubst du an dich selber und deine Fähigkeit, die Welt zu verändern, alles zu beherrschen, alles zu kontrollieren, dein eigenes Glückes Schmied zu sein? Oder glaubst du, dass Gott die Welt und uns geschaffen hat, dass er einen Plan hat und dass er uns Anleitung gegeben hat, wie wir in diesem Plan leben können? Das ist, was die Bibel uns sagt. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Noch etwas mehr über Gott erfahren wir direkt in diesen Versen. Der Name hier, der Gott übersetzt ist, ist der Name Elohim. Das ist im Hebräischen eine Mehrzahl. Diese Im-Endung ist im Hebräischen immer Mehrzahl. Aber es heißt dann weiter, im Anfang Gott Mehrzahl schuf Einzahl den Himmel und die Erde. Ja? Und das haben wir nachher später noch einmal, als Gott dann in Kapitel 1, Vers 26 auch sprach, lasst uns, das wieder, also und Gott, Elohim, sprach, lasst uns, wer ist uns, Menschen machen, Einzahl, in unserem Bild uns ähnlich. Und da sehen wir schon, dass Gott sagt, ich bin einer, ich rede, aber ich bin mehr als einer. Uns. Ja? Und das ist, wo wir schon dort Andeutung sehen, nicht klar formuliert, aber wir Andeutung sehen, es ist der eine Gott, aber er ist in mehr als einer Person. Und über die Schrift hinweg wird das mehr entfaltet und wir stellen fest, es ist Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, der hier in dieser ganzen Schöpfung involviert ist. Wir lernen also gleich im ersten Satz der Bibel einiges über Gott und über seine Schöpfung. Und dann heißt es im zweiten Satz, und die Erde war wüst und leer. Hast du schon mal den Ausdruck gehört, das ist alles Tohu Wabohu? Hä? Das steht ja auf Hebräisch. Das ist genau, wo das herkommt. Wüst und leer ist dieses Tohu Wabohu. Daher kommt das und es sagt, da war Chaos. Das war noch nicht alles sortiert. Und Gott spricht und aus diesem erst nichts und dann erstmal diese Erde ist da, spricht Gott und Ordnung entsteht. Wir lesen hier auch, die Erde war wüst und leer, Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gottes Geist wirkt dann und schafft Ordnung. Die Ordnung kommt nicht von selbst. Gott hat der Welt diese Ordnung, dass es so funktioniert, gegeben. Und das sehen wir bei Ordnung doch immer wieder. Ja? Sagen wir, kommt bei euch nicht vor, aber stell dir einfach ein Szenario vor, da ist ein Kinderzimmer und das Kind verlässt es am Morgen und es ist ein totales Chaos. Nichts liegt dort, wo es theoretisch sein sollte. Und das Kind kommt mittags zurück und sagt, was für ein Wunder ist geschehen, dass es alles wieder hat sich von selbst an den richtigen Ort getan. Und sagt, Mama, Mama, du musst kommen, schau mal mein Zimmer an, das hat sich von selbst sortiert. Und Mama sagt, das war nicht selbst, da hat dir jemand geholfen. Das passiert nicht von selbst. Wenn du ein aufgeräumtes Zimmer siehst, dann sagst du nicht, es ist von selbst gekommen. Immer wenn wir Ordnung sehen, sagen wir, irgendwas war dabei gewesen. Ja, da hat jemand mit Intelligenz das gebraucht und hat Sachen an seinen Platz getan. Und so sehen wir in der Schöpfung die beste Erklärung für die Welt, dass sie in einem dunklen Kosmos du eine Erde hast, in der Leben möglich ist, dass du sogar aus dem Weltall so sehen kannst, verweist darauf, da ist ein Schöpfer, der für diese Ordnung gesorgt hat. Gott hat eingegriffen. Gott hat von Anfang an einen Plan. Und den setzt er dann um. Gottes Schöpfung ist sehr gut. Wir lesen ab Vers 3 den Bericht, wie Gott diesen Kosmos dann konkret schuf, nämlich indem er sprach. Haben wir gleich in Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Vers 4. Und Gott sah, dass das Licht, dass es gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag. Die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend. Es wurde Morgen. Tag 1. Und ich will gar nicht so genau auf diese Schöpfungstage eingehen, außer dass Gott mitzählt und sagt, dass es gut ist und am Ende von Tag 6 sogar, dass es sehr gut ist. In Vers 31, wenn du in deiner Bibel mitliest. Und nach all dem haben wir, dass Gott am siebten Tag ruhte und eben auch als Vorbild für uns, wenn wir in Kapitel 2 rübergehen, 1. Mose 2, da heißt es, so wurde der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hat, indem er es machte. Nun, bei einigen taucht dann gleich die Frage auf, zu sagen, okay, Gott hat diese 6 Tage gearbeitet, am siebten Tag geruht und bei den Juden war das dann der Sabbat. Dann kommt bei einigen dann die Frage, ja, müssen wir das auch so tun? Müssen wir den Sabbat halten? Nun, Jesus sagt dazu in Markus 2, Verse 27 und 28, Jesus sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Wir hatten ihn da bedrängen gesagt, du hältst dich nicht an all die Regeln, die wir für den Sabbat entwickelt haben, du hältst den Sabbat nicht. Und er sagte, das ist doch für euch gemacht worden. Es soll euch nicht beschränken, es soll euch nicht alles nehmen, sondern es soll euch die Ruhe geben, nach den 6 Tagen arbeiten, zu reflektieren, wieder zu Kräften zu kommen, um dann wieder neu anfangen zu können. Und der Sabbat als solcher, hier wird er noch nicht so genannt, sondern nur, dass Gott ruhte, der war insbesondere ein Bund mit Israel. In 2. Mose 31 wird das beschrieben und ich lese das einmal vor, wenn du es aufschlagen möchtest, darfst du das natürlich gerne. 2. Mose 31 in den Versen 13 bis 16, da redet der Herr zu Mose und sagt, du aber rede zu den Söhnen Israel und sage, haltet nur ja meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Haltet also denn den Sabbat, denn heilig ist er euch, Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Ja, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am 7. Tag ist Sabbat, ein Tag völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Tag des Sabbats eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. So sollen denn die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern als ewigen Bund. Also der war konkret an Israel gegeben, als diese Gesetzgebung zu sagen, dort tatsächlich gar keine Arbeit. Aber es ist trotzdem als Schöpfungsprinzip hier vor dem Gesetz, es ist wertvoll zu sagen, mach deine Arbeit 6 Tage, aber hab auch einen Ruhetag. Nun sind sehr viele verschiedene Themen hier in den ersten beiden Kapiteln, von daher ich will einige davon anschneiden, ein paar habe ich jetzt schon. Ein weiteres ist, dass vielleicht einige von euch gehört haben, dass hier 2 Schöpfungsberichte sind und dass die ein bisschen anders sind, weil in Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 3 hast du Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6, Ruhe am 7. Tag. Und dann hast du in Kapitel 2, Vers 4, wo es heißt, dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, Vers 5, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott der Herr hat es noch nicht auf der Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Und dann die weitere Beschreibung, also die klingt anders als das, was in Kapitel 1 zu lesen ist. Und festgemacht wird das für einige zum Teil daran, dass in Kapitel 1, das habe ich schon erwähnt, wird immer gesagt, Gott sprach. Und immer ist Elohim, Gott sprach. In Kapitel 2 ist dann die Rede von Elohim Yahweh, der dann wirkt. Okay? Und die beiden unterschiedlichen Namen von Gott werden benutzt. Einmal als der Schöpfer, der alles gemacht hat, aber gerade Yahweh auch als ein persönlicher Gott. Und von daher ist das kein Widerspruch in sich, sondern diese beiden Berichte ergänzen sich, was Gott, wie Gott dann genauer gewirkt hat und was er mit den Menschen weiter vorhat. Also du hast erst einen Schöpfungsbericht von Gott, dem Schöpfer, wie er gewirkt hat, und dann hast du eine Beschreibung, wie sich dieses dann äußert, auch dem Menschen gegenüber in Kapitel 2. Und das kann man sehr gut auch in Kapitel 2, Vers 15 sehen. Da heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Okay? Er nahm den Menschen, der Mensch muss ja schon da gewesen sein, sonst kann er ihn nicht nehmen. Ja? Er nahm den Menschen und setzte ihn dort hinein. So, das heißt, er greift auf das, was in Kapitel 1 schon geschehen ist, auf und sagt, jetzt will ich nochmal genauer beschreiben, was ich mit diesen Menschen vorhabe, was dort mein Plan ist. Und sein Auftrag war von Anfang an, über die Erde zu herrschen. Wenn du zurückgehst in Kapitel 1, da heißt es in Vers 27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie, sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Entschuldigung. Nun, das wird gerade heutzutage häufig kritisch gesehen, zu sagen, er soll über die Schöpfung herrschen. Aber dieses Herrschen war nicht, er soll es vernichten, sondern er setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und dabei ist es ganz interessant, dass es wie dieses Herrschen aussehen soll. Und das Wort für bebauen wird in der Regel gebraucht für dienen. Das heißt, Gottes Absicht war, wir sollen der Schöpfung, uns aus der Schöpfung mit Nahrung bedienen, aber auch der Schöpfung dienen, dass sie weiter existieren kann. Wir sind Verwalter. Verwalter, die Gott eingesetzt hat, zu sagen, ich vertraue euch diese meine Schöpfung an, pflegt sie, behandelt sie gut. Ja? Sagen wir, du hast ein Haustier, das du richtig gerne hast und du fährst in den Urlaub und du gibst das einem Nachbarn, einem Freund, die sollen bitte auf dieses Haustier aufpassen. Okay? Was wäre deine Erwartung? Du gibst denen dann genaue Anweisungen zu sagen, okay, das dürfen sie essen, so viel Bewegung brauchen sie, das ist, was du denen geben sollst. Bitte pass auf mein Haustier auf, während ich weg bin. Das gehört nicht dir, du kannst es nicht machen damit, was du willst, sondern du sollst es für mich aufpassen während meiner Abwesenheit. Das ist ein bisschen, was Gott hier meint, wenn er uns auf die Erde gesetzt hat, zu sagen, ich werde nicht in alles direkt eingreifen. Ich habe euch als Menschen geschaffen, als Verwalter. Passt auf das auf, was ich euch anvertraut habe. Ich habe all dieses geschaffen. Es ist meins, aber ich gebe es euch und ich habe es sehr gut gemacht und ich habe es euch anvertraut. Wir sehen einmal, dass Gott von Anfang an einen Plan hatte. Er schuf es mit Intelligenz, mit Information, mit einem Plan und dass er das alles sehr gut gemacht hat und uns Menschen dann hineinversetzt hat. Nun, er hat das in menschlichen Worten aufgeschrieben. Das heißt, er wollte das direkt zu uns kommunizieren. Und deswegen kommen wir zu dem dritten Teil und den für uns relevanten Teil. Das hatte ich schon. Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild. Anders als die Tiere. Und zwar, ich habe es eben schon gelesen, Vers 27 in Kapitel 1. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Wie schon letzte Woche, wenn du dabei warst, da hatte ich schon erwähnt, es ist nicht ganz klar, worin genau dieses Ebenbild besteht. Aber dieses Ebenbild gibt uns einen besonderen Wert. In Kapitel 9, Vers 6 heißt es, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Es ist nach der Flut, dort gibt Gott diese Anweisung und sagt, okay, da ist etwas Besonderes in den Menschen und wer einen Menschen tötet, der nach dem Bild Gottes gemacht worden ist, der muss auch entsprechend bestraft werden. Das ist auch aus dieser Hinsicht wichtig, das heißt nämlich, dass das Ebenbild nicht durch die Sünde verloren gegangen ist. Weil das ist nach dem Sündenfall, das ist nach der Flut. Das heißt, die Menschen, alle Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wir haben gesehen, Mann und Frau, und dass es eben auch nicht durch die Sünde verloren gegangen ist. Du bist also kein Zufallsprodukt, sondern Träger des Ebenbildes Gottes. Und darum aus christlicher Sicht, jeder Mensch ist wertvoll, unabhängig von der Leistung, allein aufgrund der Tatsache, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Aber was ist mit Kranken oder welche, die starke körperliche oder geistige Einschränkungen haben? Wir leben in einer gefallenen Welt, aber wir leben mit einem gnädigen Gott. Und er sagt, ja, jeder Mensch trägt mein Ebenbild. Und das ist nicht beeinträchtigt, wenn auch vielleicht das intellektuelle Verständnis nicht so ausgeprägt ist wie bei anderen, wenn die körperliche Leistung nicht so ausgeprägt ist wie bei anderen Menschen. Es ist nicht das Äußere und es ist nicht der Intellekt, der allein das Ebenbild Gottes ausmacht. Von daher, jeder Mensch von Empfängnis bis zum Grab ist Träger des Ebenbildes Gottes. Und das macht den Menschen wertvoll. Man sagt, das habe ich gemacht. Und der Wert ist darin. Und das ist gerade für uns so wichtig, dass wir das auch immer wieder hinaustragen. Weil gerade in unserer Gesellschaft, wir merken das, wie das Klima rauer wird und wie dieses Verständnis eben nicht mehr da ist. Wo viele den Wert eines Menschen an seiner Leistung festmachen. Wenn du nichts zu liefern hast, dann kann ich dich nicht gebrauchen. In einigen Ländern um uns herum ist schon die Diskussion darüber, sollte man nicht Menschen, die jetzt im Alter mehr und mehr Schmerzen haben und Schwächen haben, sollte man ihnen nicht einfach ermöglichen, früher zu sterben. Man sagen, der Wert ist nicht in dem, was kann ich leisten. Und das passt so wunderbar mit dem Evangelium, mit Gottes Plan im Ganzen, weil auch dort kommt es nicht auf Leistung drauf an. Wenn wir uns, wir hatten gestern ein Turnier gehabt, und wenn du dir deine Mannschaft zusammenstellst, ja, gerade die Jüngeren, du darfst dir deine Mannschaft aussuchen. Wen nimmst du? Ja, du willst gewinnen. Du suchst dir immer die Leute aus, die dir helfen zu gewinnen. Das ist nicht, wie Gott es macht. Er ist nicht durchgegangen und hat gesagt, okay, wer sind die intelligentesten, wer sind die stärksten, wer sind die bestaussehendsten, und die picke ich mir raus und mit denen werde ich siegen. Sondern er sagt, ich werde mich an den Schwachen mächtig erweisen. Ich werde durch die wirken, die mir vertrauen. Und Beziehung zu Gott ist nicht aufgrund unserer Leistung, sondern ist aufgrund von Gnade. Und ich muss zu Gott kommen und sagen, Gott, ich habe nichts vorzuweisen. Ich kann mir den Himmel, ich kann mir deine Mannschaft nicht verdienen. Aber ich komme und bekenne, ich habe nichts zu bringen, aber ich habe von dir gehört, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Und ich habe von dir vernommen, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Und ich komme, ohne was zu bringen, und sage, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Vergebung. Er sagt, genau solche Menschen, die will ich retten. Und die will ich bei mir haben. Und die sollen ewig Gemeinschaft mit mir haben. Also Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild. Und das macht uns so wertvoll. Dann heißt es weiter in Kapitel 1, Vers 28, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das heißt, er segnete sie und er gab ihnen einen Auftrag, den sie dann auch nur gemeinsam erfüllen konnten. Gott schuf beide, Mann und Frau, in seinem Ebenbild. Er schuf Mann und Frau nicht identisch, sondern ergänzend. In Kapitel 2, Vers 18 heißt es das, dann Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Auch darüber gibt es dann wieder viele Diskussionen. Ja, ist das irgendwie abwertend, nur als Hilfe? Nun, lies es im Zusammenhang. Weil wenn du etwas aus dem Zusammenhang reißt, kannst du alles Mögliche behaupten, was dann einfach nicht stimmt. Ja. Direkt der nächste Vers. Eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allen Vieh, den Vögeln des Himmels, den Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Was ist also gemeint mit einer Hilfe, die ihm entspricht? Es muss mehr sein als irgendein Tier. Ein Tier kann eine Hilfestellung sein in gewissen Aufgaben, aber es ist nie eine Hilfe, die ihm entspricht. Nun, einige stören sich immer noch an diesem Begriff Hilfe. Aber es ist interessant, wie das hauptsächlich im Alten Testament gebraucht wird. Ich gebe euch zwei Verse und zeige euch dann, wo dieses Wort auftaucht. Und zwar Psalm 121, Verse 1 und 2. Dort heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Auf wen bezieht es sich hier? Eindeutig auf Gott, richtig? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der hat Himmel und Erde geschaffen. Und das ist der gleiche Ausdruck, den er hier gebraucht und sagt, ich werde ihm eine Hilfe schaffen. Es ist nicht eine Maschine, ein Tier, das irgendwie unterstützt, sondern ein Gegenüber, der Adam entspricht, ihm gleichwertig ist und die ein Segen vom Herrn ist, eine Hilfe vom Herrn gegeben. Der Ausdruck ist also keineswegs abwertend gemeint, sondern ein Ausdruck von Dankbarkeit. Denn, wenn wir dann noch ein Stück weiterlesen, in Vers 23, Kapitel 2, nachdem Eva dann geschaffen wurde, da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Ja, was ist das denn schon wieder für ein Ausdruck? Männin, das gibt's doch gar nicht. Stimmt, kann auch gut sein, in einigen Übersetzungen wird es vermutlich anders drinstehen, ich weiß nicht, wie es in deiner Übersetzung drinsteht, aber was die Elbefelder Übersetzung, die ich jetzt gerade gelesen habe, was die versucht ist, das Wortspiel im Hebräischen nachzumachen. Dort ist das Wort für Mann Ich. Ja, vielleicht haben wir auch im Deutschen daher Ich. Ja, also Ich. Und die Frau ist dann Isha. Ja, und deswegen haben sie das hier gemacht. Ja, also er benutzt das einfach und sagt, da ist dieses Wortspiel zu sagen, die ist wie ich. Ich und Isha. Das ist genau der Ausdruck, den er hier gebraucht. Und dann direkt im Anschluss, Vers 24, nach dieser komischen Übersetzung, aber jetzt haben wir verstanden, warum das so ist, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Schon im Garten Eden hier wurde also dann die Ehe eingeführt. Und auch Jesus bezieht sich später genau auf diesen Ausdruck und sagen, hier war Gottes Plan von Anfang an. Ich werde zwei Menschen in meinem Ebenbild machen, die nicht identisch sind, aber die sich gegenseitig ergänzen, die gleichwertig sind, die gemeinsam dann die Aufgabe erfüllen können, die Gott für uns hat. Nun lass mich auch dort kurz einen Nebensatz einfügen. Sagst vielleicht, ja, aber was ist mit denen, die nicht heiraten? Und wir haben im Neuen Testament dann die Erklärung, dass Paulus sogar sagt, um der derzeitigen Zeit ist es besser, alleine zu sein, dann hat man diese Bedrängnis nur für sich und muss nicht jemand anderen dann noch mit hindurchtragen. Gott sagt generell, das ist sein Konzept, aber das ist nicht jeder individuelle Plan. Okay? Also es ist nicht, oh, ich finde keinen Partner, deswegen muss ich aus dem Willen Gottes sein. Nein, aber als generelle Beschreibung setzt er das hier so da, ganz am Anfang in der Schöpfungsordnung. Nun, und das zeigt uns auch, wir hatten das gestern beim Vätertreff gehabt, es zeigt auch, dass Gott Adam und Eva nicht als Neugeborene geschaffen hat, ja, sondern als schon erwachsene Menschen. Nun, einige haben dann genau diese Definition missverstanden und daraus geschlossen, wenn es sagt, wird Vater und Mutter verlassen, seine Frauen hängen, sie werden zu einem Fleisch werden, dann gemeint, dass eine sexuelle Handlung eine Ehe ausmacht. Das kann aber nicht die Bedeutung sein, denn die ganze Schrift verurteilt Unzucht, so nennt sie das, was alles ist, Sexualität außerhalb der Ehe ausgelebt. In Hebräer 13, Vers 4 heißt es, die Ehe sei ehrbar in allem, das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Ja, also wenn es sagen würde, ja, die zwei werden ein Fleisch sein, dann sind sie Mann und Frau. Nein, weil einmal, du hast Ehebrecher, das ist, wenn Leute verheiratet waren und dann eine intime körperliche Beziehung miteinander haben, das wäre Ehebrecher, aber das ist ja noch was anderes. Und das ist, wenn Leute nicht verheiratet sind und trotzdem Sexualität ausleben. Und das verurteilt die Schrift ganz durchgängig. Also die Eheschließung beinhaltet das formelle Verlassen des Elternhauses und die ausschließliche Bindung an den Ehepartner. Und dann dieses Wort, er wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, dieses Wort für anhängen wird häufig für Treue auch gebraucht. Ich möchte noch eine Stelle lesen, wo das gebraucht wird, in 5. Mose 13. 5. Mose 13, Vers 5. Dort heißt es, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihr sollt ihn fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Okay? Also anhängen hier ist nicht so ein wie so ein Anhänger, so ein Karabineranhänger, den man dann einmal aufklipst und dann wieder weg, sondern eine enge Verbindung. Oder vielleicht so definiert, die Ehe ist ein gesellschaftlich anerkannter Bund zwischen einem Mann und einer Frau für den Rest ihres Lebens. Und du siehst schon, du sagst, ja, diese ganze Schöpfungssache, die weiß ich seit dem Kindergottesdienst, wenn du in christlichen Kreisen groß geworden bist und sagst, ja, kenne ich schon. Warum sind diese Sachen so wichtig? Kann ich das nicht einfach voraussetzen? Nun, ich weiß einmal, nicht jeder ist damit hier groß geworden, und zum Zweiten werden so viele Grundlagen schon hier im Schöpfungsbericht gelegt, dass Gott es geschaffen hat, dass wir kein Zufallsprodukt sind, dass die ganze Schöpfung, wo heutzutage so viel Diskussion drüber ist, wie sollen wir als Christen das sehen, zu sagen, okay, wir können sehen, die ist von Gott gemacht und er hat uns als Verwalter eingesetzt, über sie zu herrschen, aber in dem Sinne von zu bewahren, zu bebauen, sie zu gebrauchen, aber nicht sie zu missbrauchen. Und eben auch das Miteinander. Was ist unser Wert als Person? Wie hat Gott sich Ehe und das Miteinander vorgestellt? Nun, wie genau das dann ausgeübt wird, mag von Kultur zu Kultur unterschiedlich sein. In Deutschland wäre ein gesellschaftlich anerkannter Bund zwischen einem Mann und einer Frau eine standesamtlich geschlossene Ehe. Und so praktizieren wir das auch hier in der Gemeinde. Ich hatte schon gesagt, dass Jesus sich genau auf dieses beruft. Und auch das will ich noch einmal vorlesen. In Matthäus 19, da wird er gefragt und sagt, ja, aber wenn das mal nicht passt, kann dann aus jeglich beliebigen Grund die Ehe auch wieder geschieden werden. Matthäus 19, Vers 3. Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er beantwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, Zitat, was wir eben gelesen hatten, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch sind. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und sie wenden ein und sagen zu ihm, was hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen, von Anfang an, aber es ist nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer eine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht, und wer die Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Nun, wir haben nicht die Zeit, über ganze Scheidung, Wiederheirat zu reden, komm zum Ethik-TTZ-Kurs, da werden wir darüber nochmal reden. Aber was er hier eindeutig sagt, er beruft sich und sagt, lasst uns, statt zu diskutieren, ist es erlaubt, ist es nicht erlaubt, lasst uns zurück auf die Blaupause Gottes gehen. Lasst uns zurückgehen auf den ursprünglichen Plan Gottes. Wie hat er es konzipiert? Wir haben doch gelesen, er hat gemacht, es war gut. Und dann sagt er auf einmal, na, das ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sein. Ich will ihm eine Hilfe geben, die ihm entspricht, die ihm angemessen ist, die ein Gegenüber ist. Und Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen? Hier im Anfang hat Gott seinen Plan geschildert. Er hat gesagt, was er mit uns vorhat. Ja, das stimmt. Er hat nicht gesagt, was er mit dir ganz persönlich im Jahr 2025 vorhat. Aber er hat gesagt, hier sind meine Gedanken, hier ist, warum ich dieses geschaffen habe und dass ich das mit Intelligenz geschaffen habe, dass ich einen Plan habe und dass auch die Schöpfung dazugehört, aber dass der Mensch etwas ganz Besonderes ist und dass er mit ihm einen besonderen Plan hat und diesen auch mit ihm kommuniziert, zumindest Gottes große Absicht. Und so ist die Absicht vom Schöpfungsbericht zu zeigen, dass Gott ursprünglich alles gut geschaffen hat, dass er einen guten Plan hat und daraus folgend, dass wir ihm vertrauen können. Dass er weiß, wie etwas läuft, dass er weiß, wie wir geschaffen sind, dass er weiß, was er damit beabsichtigen will. Wenn das alles so super war und wenn Gott in all diesen Plan hat, warum gibt es dann so viel Durcheinander? Warum gibt es dann so viele Probleme? Das erklärt er auch, Kapitel 3. Das schauen wir uns nächste Woche an. Ja? Aber wir dürfen auch wissen, damit will ich schließen, wenn wir Gottes Absicht befolgen, werden wir seinen Segen erleben. Ich habe nicht gesagt, werden wir keine Probleme haben. Aber Gott sagt, schau her, ich teile euch mit, was mein Plan ist. Ich schreibe für euch auf, was habe ich gemacht, und das, was ich gemacht habe, war sehr gut. Die ganzen Probleme, die kommen, kommen aus dem Sündenfall. Das erklärt er im nächsten Kapitel. Okay? Wenn wir uns nicht Gottes Anweisungen unterordnen, sie nicht befolgen, und viele von euch kennen das schon, das steht in Kapitel 2 auch drin, wenn er sagt, dürft alles haben, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon dürft ihr nicht essen. Und der Mensch sagt, aber genau das will ich haben. Und das war das Grundproblem, und durch diese Sünde kam die Sünde zu allen Menschen und der Tod zu allen Menschen. Sünde und Tod kamen also, weil der Mensch sich etwas nehmen wollte, was Gott nicht für uns haben wollte. Und das ist mit eins der größten Probleme heutzutage. Menschen nehmen sich Sachen heraus, die nicht ihres sind. Und sehen sich nicht mehr als Verwalter, sondern als Eigentümer. Ja, wir sagen so häufig, Mensch, der Mensch ist so fortschrittlich, wir haben erkannt, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern dass sich die Erde um die Sonne dreht. Aber wir haben immer noch nicht kapiert, dass sich nicht die ganze Welt um uns dreht. Ja, sondern wir denken immer, Hauptsache ich, Hauptsache mir geht es gut. Und Gott sagt, bitte versteht, du bist absolut wertvoll, aber du bist nicht der Mittelpunkt des Universums, um das sich alles dreht. Okay? Ich habe das einmal so gehört, habe es vielleicht auch hier schon gebraucht, aber für mich hilft das einfach. Okay? Einige klagen Gott dann an und sagen, ja, Gott ist ja ziemlich egoistisch, der will, dass sich alles um sich, um ihn dreht. Okay? Wir haben eben schon gesagt, wir sind in einem Sonnensystem und die Planeten kreisen um die Sonne. Wenn jetzt Saturn sagt, hey, ich bin auch groß, ich meine nicht der Laden, sondern der Planet, er sagt, ich bin auch ganz groß, ich möchte, dass sich alles um mich dreht. Was passiert? Das ganze Sonnensystem fliegt auseinander. Er hat nicht die Anziehungskraft, er hat nicht die Ausstrahlung, die es benötigen würde, um alles am Leben zu erhalten. Wenn die Sonne sagen würde, ich will mal nicht so sein, ich bin heute demütig, ich lasse mal dem Mond den Vortritt und alles soll sich um den Mond drehen, kollabiert alles in sich zusammen. Dieses System ist von dem Schöpfer so konzipiert worden, zu sagen, ich habe es gemacht und es wird gut funktionieren, wenn jeder seine Rolle einnimmt und wenn es sich um den Herrn dreht. Aber wenn wir sagen, nee, ich bin nicht bereit, in meinem Umkreis dort zu sein, in meiner Umlaufbahn zu bleiben, ich will mir Sachen für mich selber rausnehmen. Ist doch egal, was der Schöpfer sich gedacht hat. Kannst du einfach als Gedankenbild mitnehmen, dann bin ich der Mond, der sagt, ich möchte gern die Sonne sein. Ich will, dass sich alles um mich kreist. Und das Problem ist, dass es nicht funktioniert. Es wird alles in sich zusammenstürzen. Und das sehen wir in so vielen Familien, in so vielen Gesellschaften, im Staat, wenn es sich nicht um den dreht, der alles in seiner Hand hält. Und deswegen ist es so wichtig, auch den Anfang zu verstehen. Gott hat einen guten Plan und wir dürfen ihm vertrauen. Aber das Vertrauen muss sich dann auch darin äußern, dass ich mich an seine Anweisung halte. Sonst, Kapitel 3, kommt Sünde, kommt Schmerz, kommt Tod, kommt schwere Arbeit, kommt Schmerzen bei der Geburt. All dieses kommt, weil der Mensch sagt, nein zu Gott. Was sagst du zu Gott? Und wir sind im Gottesdienst, wir sagen, preis den Herrn. Was sagen deine Taten zu Gott? Sagen sie, ja Gott, ich vertraue dir und das bedeutet, ich tue das, was dein Wort sagt. Oder sage ich, ja Gott im Gottesdienst und nein Gott von Montag bis Samstag. Was ist deine Antwort auf Gott und sein Wort? Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns erklärt hast, dass du uns nicht hast einfach raten lassen, sondern du hast uns gesagt, woher kommen wir? Was ist unsere Absicht hier? und dass du einen guten Plan hast und dass jeder hier unabhängig von unserem Alter, von unserer Herkunft, von unseren finanziellen Möglichkeiten, von unserem Beziehungsstatus, von sonst irgendwas, wir sind wertvoll, weil du uns gemacht hast. Wir sind in deinem Ebenbild geschaffen und das kann uns niemand nehmen. Aber du möchtest auch, dass wir als deine Verwalter leben. Und ich bete, hilf uns, treue und gute Verwalter von dir zu sein, mit dem, was du uns anvertraut hast. Sei es viel, sei es wenig. Herr, dass wir auf deine Stimme hören, dass wir deiner Leitung folgen. Du meinst es gut mit uns. Und du hast aufschreiben lassen, was passiert, wenn wir uns nicht daran halten. Herr, hilf, dass wir dir so weit vertrauen, dass sich das dann auch in unseren Taten äußert. Hilf uns dabei. Du weißt, wo das für uns eine Herausforderung ist. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir nicht nur über Vertrauen reden, sondern wirklich überzeugt sind. Ich glaube, es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Überzeugt sind, dass du einen guten Plan mit uns hast. Und so wollen wir uns dir anbefehlen und um deinen Segen und um deine Hilfe auch bei der Umsetzung bitten. In Jesu Namen. Amen.